Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie heute Antran. Guten Tag. Corona hat in der Tourismusbranche für hohe Einbußen gesorgt. Nun will eine Kampagne in Baden-Württemberg einen Teil der Verluste auch nach der Sommerferienzeit wiedergutmachen. Mit besonders günstigen Hotelpreisen für Einheimische vom Bodensee. Wie die neue Kampagne vor Ort ankommt, hören Sie gleich im Programm. Es sollte eigentlich eine ausgelassene Partynacht sein. Doch sie endete für Christoph Rickels vor 13 Jahren mit einem Faustschlag und dem Dasein als Schwerbehinderten. Seitdem hält er Vorträge in Schulen und Justizanstalten und engagiert sich gegen Gewalt. Zur Veröffentlichung seiner Biografie stellt ihn unser Landeskorrespondent Christoph Rickels nochmal genauer vor. Im Corona-Sommer fuhren auf Berlins Straßen so viele Fahrräder wie noch nie. Jetzt sollen auch Teile der Friedrichstraße in Berlin-Mitte autofrei werden. Zur Eröffnung der neuen sogenannten Flaniermeile hat unser Reporter Stimmen aus der Hauptstadt gesammelt. Der Reisebranche geht es gerade bekanntlich besonders schlecht. Wegfliegen angesichts des Infektionsgeschehens weltweit? Eher schwierig. Doch viele haben sich die Ferienzeit von Corona nicht verderben lassen, frei nach der Devise Ferien zu Hause im eigenen Land. Das führte teilweise zu überfüllten und später sogar gesperrten Strandabschnitten, wir berichteten. Doch nun sind die Sommerferien vielerorts vorbei und der Tourismus stagniert wieder. Nur an den Wochenenden bleibt vielleicht noch kurz Zeit für einen Kurztrip. Eine Kampagne in Baden-Württemberg versucht nun, Bodenseebewohner mit besonders günstigen einheimischen Preisen zum Kurzurlaub zu bewegen. Damit sollen die Corona-Einbußen zumindest teilweise aufgefangen werden. Die Reaktionen in Politik und Bevölkerung fallen unterschiedlich aus. Vom Bodensee berichtet Thomas Wagner.
Sipplingen, eine 2000-Einwohner-Gemeinde im westlichen Bodenseekreis. Massenauflauf an so manchem zurückliegenden Sommertag.
Es war sehr voll. Es waren sehr viele Menschen hier, ja. Sehr voll. Also mitunter wurde der Mindestabstand nicht eingehalten.
Hier geht's ziemlich wild zu, ja. Hier sind viele Touristen. Hier ist halt so ein Ballungszentrum dann und in so einem kleinen Ort, so viele Menschen, alle liegen nebeneinander, es ist halt schon so, dass es eher lästig ist.
Stimmen von Einheimischen, die oft dann im kleinen Uferstreifen für sich selbst kein Plätzchen mehr fanden. Die Gemeindeverwaltung wies den Vollzugsdienst an, am See auf die Einhaltung von Abstandsregeln zu achten.
Wir haben dann weiter versucht mit Bannern, die deutlich darauf hinweisen, dass die Mindestabstände einzuhalten sind, entsprechend dem Einhalt zu gebieten. Das ist uns allerdings auch nicht geglückt, sodass wir uns dann dafür entschlossen haben, die Ufersperrung jeweils Freitag, Samstag und Sonntag in die Wege zu leiten.
Mit diesem ersten lokalen Strand-Lockdown am Wochenende sorgte Oliver Gorthardt, Bürgermeister der kleinen Bodenseegemeinde Sipplingen, in diesem Sommer für reichlich Schlagzeilen. Die Maßnahme wurde vom zuständigen Landratsamt zwar kurz darauf wieder aufgehoben, viele Kritiker, denen die Ufersperrung zu weit ging, wiesen trotz allen Rummels in der Sommerferienzeit auf die gravierenden Einbußen der Bodenseehotellerie als Folge des Corona-Lockdowns hin. Denn der große Touristenansturm konzentrierte sich hauptsächlich nur auf die Ferienmonate Juli und August. Bis weit ins Frühjahr hinein durften die Hotels überhaupt keine Touristen beherbergen. Die internationale Bodensee-Tourismus GmbH, die von den Fremdenverkehrsgemeinden rund um den Bodensee getragen wird, schätzt den Rückgang der Gästeankünfte in diesem Jahr auf rund 50%. An den Vorjahresumsatz von etwa 3,9 Milliarden Euro werden die Fremdenverkehrsbetriebe am Bodensee ersten Prognosen zufolge nicht einmal ansatzweise in diesem Jahr herankommen. Doch vielleicht wird alles doch nicht so schlimm, wie ursprünglich befürchtet. Die Touristiker denken an Saisonverlängerung und haben dabei eine besondere Klientel im Auge.
Wenn wir vom Freizeittourismus reden, sprechen wir ja von den Einheimischen und hier in der Region sagt die Internationale Bodenseekonferenz, leben in etwa 4 Millionen Menschen. Also ein großes Potenzial, was man mal direkt ansprechen kann. Wir wollen sie begeistern für den Heimaturlaub.
Menschen aus dem Bodenseeraum sollen Kurzurlaub machen im Bodenseeraum, so Jürgen Amann, Chef der internationalen Bodensee-Tourismus GmbH. Und um die Lindauer tatsächlich nach Konstanz, die Konstanzer nach Überlingen und die Überlinger 30 Kilometer weiter nach Friedrichshafen zu locken, hat er sich gemeinsam mit den Hoteliers etwas ausgedacht. Den einheimischen Bonus, also spezielle, verbilligte Übernachtungsangebote nur für Einheimische. Hendrik Fennel, Hotelchef in Friedrichshafen.
Das liegt, wenn man jetzt aktuell buchen würde, bei über 60% unter dem, was der reguläre Preis wäre.
Wenn das sich mal zunächst nicht nach einem schönen Schnäppchen anhört. Allerdings, nur 40 Hotels machen beim einheimischen Bonus mit. 40 Hotels von etwa 1600 Beherbergungsbetrieben rund um den Bodensee. Allerdings befinden sich unter denen, die mitmachen, durchaus größere, luxuriösere Häuser. Da wären dann aber noch die Gäste von weiter her, die den vollen Preis bezahlen müssen und für die der einheimischen Bonus nicht gilt. Horst Schulz aus Lübeck ist gerade in Überlingen angekommen.
Diskriminiert fühle ich mich nicht, aber ich finde es ein bisschen albern, Einheimische jetzt hierher zu locken, damit sie Urlaub machen können. Weil ich finde, Einheimische haben ihr Land vor der Tür und die können doch selbst wählen, wo sie hinwollen und können auch selbst das zahlen, was ihnen die Sachen wert sind. Da braucht man nicht irgendwie jetzt einen Rabatt haben, finde ich.
Allerdings, dass sich jetzt wahre einheimischen Massen am Bodensee von Ost nach West bewegen oder gar über den See hinweg, wird eher nicht erwartet. Trotz des einheimischen Bonus. Und so sieht auch Oliver Gotthard, Bürgermeister von Sipplingen, die Dinge eher gelassen. Einen zweiten Strandlockdown wird er wegen des einheimischen Bonus und der Folgen wohl nicht verhängen müssen.
Aber vom Grundsatz her finde ich das eine gute Idee, dass die Saison verlängert wird, weil gerade die touristischen Betriebe, die leiden natürlich unter diesem Lockdown wie viele Betriebe auch. Ich sehe es nicht ganz so problematisch wie in den Sommermonaten und von dem her kann ich das befürworten, ja.
Über einen einheimischen Bonus in Hotels am Bodensee berichtete Thomas Wagner. Gerade kam die Eilmeldung der dpa heraus, dass rund 10.000 Menschen in Bayern von einer neuen Corona-Testpanne betroffen seien, so ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums heute in München. Eigentlich wollte er nur feiern. Im September 2007 tanzt, trinkt und flirtet Christoph Rickels in einer Diskothek. Dann will er gehen und es passiert. Ein Faustschlag macht aus dem damals 20-Jährigen von heute auf morgen einen Schwerbehinderten. Seitdem hält er Vorträge in Schulen und vor jugendlichen Straftätern. Seine Mission, vor Gewalt als vermeintliche Lösung zu warnen. Rickels erzählt dann von seiner Geschichte. Diese Geschichte hat er nun aufgeschrieben in seiner Biografie Schicksalsschlag. Unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde stellt den Autor und sein Engagement gegen Gewalt vor.
Es gibt Gewaltopfer, die sich zurückziehen. Doch Christoph Rickels will sich in die Rolle des Verstummten nicht fügen. Ihm geht es um die Sichtbarkeit. Rickels besucht Schulen und Gefängnisse. Der 33-Jährige, breitschultrig, Sportlerfigur, wirbt für Offenheit und Respekt als Lösung von Konflikten statt Hau drauf und Gewalt.
Dass es also für die Jugend cool ist, sich die Hände zu reichen, weil dadurch der Schläger zum Außenseiter wird, dass man lieber miteinander gut ist, als immer alleine besser. Das ist so mein Grundgedanke.
Die Jugendanstalt Hameln, 60 Inhaftierte in Jeans, Turnschuhen. Lässig die Posen, fragend die Blicke. In der Aula sind alle Augenpaare auf den Gast gerichtet, der vorn am Tisch sitzt. Rickels trägt eine randlose Brille zum Kurzhaarschnitt. Seine Nase ist gerichtet, sein Mund blieb schief.
Verdammt, es kann sein, dass ich hier zwischendurch einfach anfange zu lachen, obwohl ich nichts Witziges erzählen. Ich möchte gar nicht lachen. Ich kann nicht mehr weinen und mein Körper hat gelernt, mit diesem Lachen alles auszudrücken an Gefühlen, was ich nicht mehr loswerden kann.
Rickels erzählt in einfachen Worten aus einem Leben, an das er sich kaum noch erinnern kann. Erst will er Polizist werden, dann sollen es doch lieber die Feldjäger der Bundeswehr sein. Im September vor 13 Jahren will sich der Ostfriese in einer Disco in Aurich noch einmal vergnügen, bevor es in den Süden in die Kaserne geht.
Und dann habe ich in dieser Disco ein Mädel getroffen. Ich habe ihr einen Drink spendiert.
Die Frau hat einen Freund, der lauert am Ausgang, als Rickels aus der Disco kommt. Unvermittelt und mit voller Wucht schlägt der Täter zu, aus Eifersucht.
Dieser Aufprall mit dem Gesicht auf den Steinboden hat mich so schwer verletzt, dass ich ein sechsfaches Hirnbluten erlitten habe und dann für 4 Monate ins Koma gefallen bin. Es bringt mir nichts, dass ich damals jeden zweiten Tag im Fitnessstudio war, dass ich mich boxen konnte, dass ich ja der coole Macker war. Hey verdammt, ich bin heute zu 80% schwerbehindert, halbseitig spastisch gelähmt, mein Leben lang kaputt.
Fotos und Videos aus der Zeit vor der Tat zeigen Rickels bevorzugt oben ohne und in Rapperpose, durchtrainiert, pralle Bizeps, Waschbrettbauch. Er konfrontiert, er provoziert.
Ich finde das einfach krass, was er für eine Lebenseinstellung noch hat und dass er immer noch am Kämpfen ist.
Ehrlich jetzt, trotz seiner körperlichen Einschränkungen oder sowas, er ist geistig auf einem ganz anderen Level.
Früher hätte ich nie so nachgedacht drüber. Also ich fühle auch ganz anders jetzt, weil man sieht, was man verliert.
Christoph Rickels sagt, seine Freunde von einst hätten sich von ihm abgewandt. Der Täter von damals ist zu einer 2-jährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Kein Wort des Bedauerns bis heute von ihm. Rickels ist da gedanklich schon einen Schritt weiter.
Dieser Hass und dieser Frust und diese Wut, die kostet doch nur Kraft. Es wäre für alle leichter und besser, wenn wir einen Haken dahinter machen können.
In seinem Buch beschreibt er mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland Ausgezeichnete, was ihn zermürbt. Die jahrelange juristische Auseinandersetzung um Schadensersatz von der Haftpflichtversicherung des Täters lief schließlich ins Leere, weil Rickels damaliger Anwalt eine Frist versäumt haben könnte.
Ich bin als Opfer seit 13 Jahren vor Gericht. Ich habe gegen das Land gekämpft. Ich habe gegen die Krankenkasse geklagt. Und jetzt kämpfe ich sogar gegen meinen eigenen Anwalt. Ich bin nur am Kämpfen. Und das ist für einen Staat wie Deutschland peinlich.
Viele Prominente unterstützen Rickels Gewaltpräventionsprojekt First Togetherness. Er will noch mehr Menschen vernetzen, als Botschafter für Toleranz und Demokratie. Seine Initiative hat viele negative Gefühle in positive Energie verwandelt und sie hilft auch gegen den Schmerz, den die Einsamkeit macht.
Ich glaube nur deswegen, weil ich das seit 2010 tue, bin ich heute auf dem Stand, wo ich bin. Ich habe das deswegen irgendwann akzeptieren können, dass es ist, wie es ist. Es war für mich eine Art Therapie, denke ich.
Heute erscheint Christoph Rickels Biografie Schicksalsschlag, ein Porträt über den Autor und seinen Einsatz für Gewaltprävention von Alexander Budde. Die Corona-Pandemie hat den Fahrradboom in Berlin noch weiter befeuert. Glaubt man den Zahlen der automatischen Zählstellen in der Stadt, waren im Juni 2020 26% mehr Fahrräder auf Berlins Straßen als noch im Vorjahr. Doch Fahrradfahren in der Großstadt birgt auch viele Risiken. In diesem Jahr starben bereits 15 Fahrradfahrer auf den Straßen der Hauptstadt. Schlecht ausgebaute Radwege, LKW und Autoverkehr. Gründe für die tödlichen Unfälle gibt es zahlreiche. Heute startet in Berlin nun ein Modellprojekt. Ein Teil der Friedrichstraße in Berlin-Mitte wird zur sogenannten Flaniermeile, heißt zur autofreien Zone. Nur noch zu Fuß oder mit dem Rad kommt man hier voran. Reaktionen von Bevölkerung und Gewerbetreibenden hat Dieter Nürnberger zur Eröffnung der Flaniermeile Friedrichstraße in Berlin gesammelt.
Wir finden das prima. Für uns ist das eine Verbesserung, weil es endlich eine Straße gibt, wo sich Fußgänger und Fahrradfahrer eben in den Bereich teilen.
Als Autofahrer aus Berlin muss ich sagen, ob das so glücklich ist vom Verkehrskonzept, weil die Autos sich rechts und links verteilen müssen, bezweifle ich stark. Aber muss ich vielleicht in der Praxis bewähren, ist ja auch nur zur Probe, ich glaube, für ein halbes Jahr oder so, ne?
Wenn eine der bekanntesten Straßen in der Hauptstadt zumindest teilweise zur autofreien Zone erklärt wird, dann ist Streit wohl vorprogrammiert. Seit rund 2 Wochen sind bereits ein paar hundert Meter Friedrichstraße dicht. Hölzerne Sitzinseln statt Parkplätze, 65 Bäume in Kübeln statt Durchgangsverkehr und mittendrin nun ein 5 Meter breiter zweispuriger Fahrradweg, gelb markiert, der erste in der Stadt mit Tempo-20-Beschränkung. Geschäftsleute haben zudem mit Anrainern gläserne Vitrinen gestaltet und ein paar Cafés, Tische und Stühle zum Verweilen herausgestellt. Notwendige Vorarbeiten, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Heute Mittag war es dann soweit. Berlins grüne Stadtentwicklungssenatorin Regine Günther eröffnete offiziell die Flaniermeile Friedrichstraße.
Ich wünsche Ihnen viel Freude hier in der Friedrichstraße. Ich wünsche vor allem den Geschäftsleuten gute Geschäfte, bessere Geschäfte, als sie während der Corona-Zeit waren und natürlich auch bessere Geschäfte, als sie zuvor waren.
Für die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin ist die autofreie Friedrichstraße ein Modellprojekt. Die so oft propagierte Mobilitätswende soll Stück für Stück verwirklicht werden. Geplant war die Sperrung schon für Anfang Juni, doch durch die Corona-Krise verzögerte sich die Umsetzung, was für Kritik sorgt. Einige Händler befürchten Umsatzeinbußen, wenn Kunden nicht mehr mit dem Auto direkt vorfahren können. Andere Geschäfte hoffen auf mehr Laufkundschaft in einer angenehmeren Atmosphäre. Philipp Haferkamp vom Handelsverband fühlt sich überrumpelt.
Gespräche finden schon eine ganze Weile statt, das ist korrekt. Wir waren auch schon weiter, nämlich genau an dem Punkt, dass wir gesagt haben, mit gemeinsamen verschiedenen Akteuren, mit den Kammern, mit Interessensverbänden vor Ort und dem Senat, schauen wir uns mal die Situation vor Ort an. Dann ist eine ganze Weile nichts passiert und dann kam die Entscheidung auch für uns relativ aus dem Blauen heraus als Alleingang.
Und auch die Opposition ist skeptisch bis ablehnend. CDU und FDP werfen dem Senat Aktionismus vor. Im Verkehrsausschuss des Berliner Parlaments ging es neulich hoch her. Die Sperrung der Friedrichstraße sei eine ideologische Blockade, spitzte Frank Scholtisek, Verkehrsexperte der AfD-Fraktion, zu.
Es geht also nur darum, den Autofahrern das Autofahren in Berlin möglichst zu verleihen, möglichst unbequem zu machen. Das ist der ideologische Kampf gegen das Auto hier in Berlin.
Wobei die Friedrichstraße in den vergangenen Jahren nicht gerade die Käufermassen angezogen hat. Eine eher hochpreisige Einkaufsstraße, sagt der Handelsverband. Viele Touristen, aber zu wenige Käufer. Auch der Leerstand habe zugenommen, argumentiert Stefan von Dassel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte. Der grüne Politiker hofft auf einen Aufschwung ohne Autos, ohne nervenden Verkehrslärm. Auch er ist zur offiziellen Eröffnung der Flaniermeile gekommen.
Mein erster Eindruck ist, die Friedrichstraße ist belebter und die Friedrichstraße ist schöner und vor allem die Friedrichstraße ist leiser als vorher.
Bis Ende Januar ist die Teilsperrung der Friedrichstraße geplant. In dieser Zeit wollen Bezirk und Verkehrsverwaltung umfangreich analysieren, ob wirklich mehr Käufer kommen, ob beispielsweise auch die Warenanlieferung über die Seitenstraßen funktioniert. Und danach soll entschieden werden, ob aus dem Modellprojekt vielleicht eine dauerhafte Fußgängerzone wird. Viele, die in den vergangenen Tagen hier unterwegs waren, äußern sich verhalten optimistisch zum neuen Verkehrskonzept an der guten alten Friedrichstraße.
Entdecken ist das falsche Wort, weil wir wirklich auch vorher schon waren, aber lieber hinfahren. Das auf alle Fälle.
Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich bin aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich finde es schön, wie schön ruhig.
Man sieht auch, dass sofort ganz viele Leute kommen, die hier langlaufen möchten. Für die Läden hier ist es gut. Und wir als Apotheke hier finden das natürlich auch gut, profitieren auf jeden Fall davon. Und die Umwelt natürlich auch.
Dieter Nürnberger berichtete. Fahrradfahren in der Großstadt ist auch Thema in unserem Wochenendjournal. Ganz schön mutig mit dem Fahrrad durch Berlin, diesen Samstag ab 8:50 im Deutschlandfunk. Und damit endet Deutschland heute. Kate Malaike begrüßt Sie nach den Nachrichten zu Campus und Karriere. Thema der Sendung ist unter anderem Probleme bei der Studienplatzvergabe über die Online-Plattform hochschulstart.de. Ich bin Antran, haben Sie noch einen schönen Tag.